Hallo, hier ist Heldenstadt.
Der Leipzig-Podcast.
Guten Abend, lieber Daniel.
Guten Morgen, lieber Guido. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des launigen kleinen Podcasts, bei dem sich der Guido und der Daniel bei einem Getränk ihrer Wahl über die Themen unterhalten, die in Leipzig passieren und die sie gerade interessieren. Netz, Kultur, Pop, Corona, alles, was Spaß macht, alles, was nervt, alles, was uns was angeht.
Und das Top-Thema Nummer 1 der letzten Tage war natürlich, keiner ist dran vorbeigekommen.
Mein Getränk.
Nein, Trump.
Stimmt. Trump. Wer war das nochmal?
Ja, das ist irgendwie eine Meldung, die am vergangenen Samstag bei mir komplett untergegangen ist, weil ich quasi auf Twitter live die Anti-Corona-Leugner-Demo hier in Leipzig-Innenstadt verfolgt habe. Aber dazu kommen wir später.
Genau, und da kann ich, ja, ich war sowohl in der Stadt als auch nicht in der Stadt und habe das irgendwie anders wahrgenommen. Bei mir kam Trump sehr schnell durch. Aber ich möchte einer alten Tradition folgend erzählen, dass ich eine Cola mit 0 Kalorien gleich jetzt öffne. Achtung. Während du mir wahrscheinlich erzählst, was für tolles. Ach, was auch das. Aber du bist ja, wie ich gehört habe, nicht mehr in deiner Wohnung, sondern du hast dich woanders verdownlockt, oder?
Ja, für den Lockdown Light habe ich mir eine kleine Hütte im Wald gemietet.
Der Wald schreit, Guido.
Und habe mich via LTE mit der Welt verbunden und bin da eigentlich jetzt mit dir heute Abend am Podcasten. Ansonsten mache ich mir ein Teechen morgens zum Aufstehen, abends vorm Schlafen gehen spreche ich einfach noch meinen eigenen Privatpodcast ein.
Super, und dann und nachts klopft der Bär an und fragt, ob du ein bisschen Honigfeen hast oder was.
Ja, und am nächsten Morgen gucke ich mir die Downloadzahlen an und beantworte Fanpost.
Du bist so ein bisschen so, ich stelle mir das so romantisch vor, wie damals Bon Iver, der große Sänger Bon Iver, Justin Vernon, seine erste Platte aufgenommen hat, For Emma and Ever Ago oder so hieß der.
For Emma.
Und der hat das in A Cabin in the Woods, so richtig klassisch, ne? Der hat sich irgendwie nach Liebeskummer eingeschlossen in irgendeine Hütte und hat dort einfach mit seiner Gitarre traurige Lieder aufgenommen. Du machst traurige Podcasts. Hast du auch schon so einen Bart?
Ja, Bart habe ich und einen Hut habe ich auch. So einen richtig schönen Holzfällerhut.
Ach, herrlich.
Ich wollte noch sagen, was ich trinke. Hört ihr? Glas Wasser.
Das hätte jetzt aber auch gut ein Pinot Grigio sein können. Oder so. Oder ein Chianti.
Wir können eigentlich alles erzählen, ne?
Ja, aber es ist ja wahr. Also da bin ich schon wahrheitsgetreu. Warte, ich trinke erstmal einen Schluck von meiner Cola. Ach, das lieben die Zuhörerinnen und Zuhörer. So.
Ja.
Guido, stell dir mal vor, ich war seit unserem letzten Podcast tatsächlich im Urlaub. Mhm. Das heißt natürlich in Zeiten wie diesen, dass nicht, dass man reist. Ich habe genau die Wochen, die ich frei hatte, so blöd geplant, dass ich quasi in den ersten Tagen, in denen dann das Reisen quasi untersagt wurde, wäre ich unterwegs gewesen, so dass mir das also quasi unter der Hand wegronn und ich in Leipzig geblieben bin die meiste Zeit. Und habe mich aber tatsächlich, um dann doch so ein bisschen was wie Urlaubsgefühl zu bekommen, habe ich mich in Hörbücher gestürzt, habe meinen Feedreader zugelassen und habe versucht, mich gerade in der zweiten Woche, das war so die erste Novemberwoche, so wenig wie möglich an irgendwelchen Dingen in Leipzig zu beteiligen und zu interessieren, außer dem, was mir halt so begegnet. Du kannst dir also vorstellen, mit welcher Wucht der 7.11. dann der am Ende meines Urlaubs auf mich einschlug. Ich will nur, dass du weißt, welches Mindset ich heute mitbringe in diese Unterhaltung. Du musst mich an der Hand nehmen und mir erzählen, was ist alles passiert, seitdem ich das letzte Mal Zeitung gelesen habe.
Es ist quasi so, du hast die Nachricht nicht verfolgt, wurdest dann quasi völlig überrascht mit der Realität konfrontiert, während ich auf meiner Waldhütte einfach ganz viel im Internet lese und mitkriege, genau. Aber weniger Menschen
sind. Genau, ich kann dir dafür im Gegenzug die Namen sämtlicher CNN News Anchor aus dem Nachtprogramm sagen, weil ich ständig diese Key Alerts bei CNN geguckt habe bei der Auszählung der US-Wahlen und so.
Ja, das ist auch so eine krasse Sache. Die Leute, die da nachts wach geblieben sind in der ersten Wahlnacht, in der direkten Wahlnacht.
Ich hatte
genau,
ja Urlaub.
Ja, hättest du dann eigentlich ja auch gleich so für 5 Tage vorschlafen können.
Ich hatte die ganze Woche Zeit tatsächlich. Ich bin dann um 5 Uhr weggepennt und tatsächlich meine Nichte und ich, wir machen den ersten Phil Mattingly Fanclub auf. Das ist also einer von diesen, also es gibt so einen ganz alten da bei CNN, der sieht so aus wie der Bruder von Donald Trump, der aber wahnsinnig total was auf der Pfanne hatte. Und dann gibt's so einen ganz jungen, adretten Nachwuchsmoderator, der dann im Nachtprogramm immer ran darf. Mhm. Und der war putzig und wir haben also quasi den ersten europäischen Phil Mattingly Fanclub ausgerufen. Solche Sachen habe ich im Urlaub gemacht, ja? Kannst du dir also vorstellen. wie weit weg ich bin von Leipzig.
Ist auch mal schön, so ein bisschen digitales, wie sagt man dazu, digitale Enthaltsamkeit.
Detox, ja.
Ja, manche brauchen das.
Ja, ich habe eher das Feuer mit Benzin gelöscht, weißt du, vom Digitalen hin zu CNN und dann schön mir die ganze Zeit irgendwie diesen Wahlwahnsinn angeschaut. Egal, was habe ich in Leipzig verpasst? Ich
nehme mich an die Hand. Lockdown.
Sagst du das? Light. Darf man das jetzt offiziell sagen? Ist Lockdown light jetzt politisch korrekt, ja?
Lockdown ist in England Wort des Jahres wohl. Okay. Also in UK zum Wort des Jahres gewählt worden, kam, glaube ich, gestern als Meldung. Wir befinden uns im sogenannten Lockdown Light, das heißt 4 Wochen lang Kontakte reduzieren.
Aber das würde doch nie die Kanzlerin sagen, dass wir in einem Lockdown Light sind, oder?
Ich weiß gar nicht, wie die das nennen. Aber
weil ich hatte auch immer den Eindruck, ich meine doch, was dazu im Deutschlandfunk gelesen oder gehört zu haben, der Begriff Lockdown ist wohl an sich ja schon falsch. Und bis zum August oder so haben alle auch versucht, dieses Wort nicht sich durchsetzen zu lassen. Und es wurde quasi aber von der Bevölkerung immer mehr genommen. Der richtige Begriff, ich meine, Shutdown wäre der politisch korrektere Begriff gewesen, den benutzt aber keiner mehr. Aber inzwischen haben sich alle gefügt und selbst die Nachrichten, die noch so seriös sind, berichten oder erzählen von Lockdown oder Lockdown-Light.
Das braucht einen knackigen Begriff. Verschärfte Kontaktbeschränkungen klingt jetzt nicht so sexy und so effektiv wie Lockdown-Light. Oder Lockdown.
Öffentliche Runderfahrung.
Öffentliche Runderfahrung.
Runderfahrung.
So, ja, Rundumerfahrung, öffentliche Rundumerfahrung. Ja, also Leipzig, gut, ja. Bis vor, weiß nicht, vor anderthalb Wochen hat sich die Halbdeutsche noch gewundert, warum die Corona-Zahlen in Leipzig so gering sind. Also die Zahl der Infizierten mit Covid-19 war in Leipzig viel geringer als in vergleichbar großen Städten.
Das stimmt. Ganz Sachsen war tiefrot schon mit der Karte, ja. Ne? Und Leipzig war noch so
Grüße gelb. Ins Erzgebirge, Glück auf. Ja. Oder nach Bautzen.
Görlitz,
ja. Oder Dresden, ja, ja. Da sah es schon sehr viel früher deutlich schlechter aus. Hier in Leipzig ist allerdings jetzt damit auch vorbei. Heute nehmen wir das auf, am 11.11. Dankeschön. Ihr werdet es wahrscheinlich ein paar Tage später hören, weil ich es noch ein bisschen schneiden muss. Und du noch ein bisschen hübsch machen im Internet.
Ja,
heute aktuelle Fallzahlen 91 Infizierte, bestätigte Infizierte, 91 mehr als gestern. Die Neumeldung der letzten 7 Tage liegt bei 84,4 steigend. Das heißt, da ist noch kein Ende in Sicht, in Leipzig geht es eher nach oben. Leipzigs Stadtsprecher Matthias Haasberg wurde gefragt im Interview, wie das sein kann, dass in Leipzig jetzt die Zahlen auch so stark steigen, und seine Meinung dazu war, Zitat, der Lockdown wurde am 28. Oktober verkündet. Dann hatten alle noch 4 Tage Zeit, sich zu treffen und in die Kneipe zu gehen. Und das scheinen die auch alle gemacht zu haben.
Ja, und das kann ich sogar bestätigen.
Ich
weiß verbindlich von mehreren Kneipern, beziehungsweise von Freunden, die mir das auch bestätigt haben, dass in dem Moment, wo diese Maßnahmen verkündet wurden, die Telefone in den einschlägigen Szene-Lokalitäten in Leipzig nicht mehr stillstanden und zum Beispiel so auf der Gottschedstraße und so einige Restaurants wirklich bis zu dem Sonntagabend in allen Schichten innerhalb von wenigen Stunden alle Tische reserviert hatten, weil einfach alle so nach dem Motto, ab Montag kommt der Virus und wir feiern vorher nochmal.
Ist das nicht völlig bescheuert? Ich weiß, dass unter unseren Podcast-HörerInnen auch der eine oder die andere ist, die auch das nochmal genutzt haben, um gleich an einem Abend 3 ihrer Lieblingslokale aufzusuchen, uns dort nochmal mit Freunden richtig krachen zu lassen. Und das sind auch durchaus mitdenkende Leute. Aber so richtig Sinn ergibt es nicht, wenn du einfach mal Gedanken drüber machst, wie die Zahlen sind und was Kontaktbeschränkungen bedeuten. Und das ist eigentlich
der
Zeitpunkt, an dem du das verboten kriegst, es nochmal krachen zu lassen, spielt eigentlich keine Rolle. Du solltest eigentlich sofort damit anfangen. Aber
ja, da kommen wir wieder an den Punkt, dass man halt abwägen muss, irgendwie, das sind halt Menschen alles, ne? Und das eine ist das, was die wissenschaftliche Vernunft dir sagt, das andere ist das, was dein innerer Furor und dein Herz dir so sagen. Ich war ja schon ehrlich gesagt überrascht, dass das alles dann an dem Montag losgehen sollte. Eigentlich hieß ja die ersten Sachen, dass das dann ab dem Mittwoch der Folgewoche losgehen sollte. Da wäre eine ganze Woche Zeit gewesen, was ich noch krasser gefunden hätte. Da haben sie sich ja eigentlich schon so ein bisschen korrigiert, sage ich mal. Ich kann es, 3 Kinder an einem Abend kann ich dann nicht mehr nachvollziehen, aber ich kann schon nachvollziehen, dass die Perspektive, ich bin 4 Wochen künftig zu Hause, weil die Kneipen alle zu sind, komm, ich würde gerne noch mal essen gehen und ich würde auch gerne den Wirten da noch mal irgendwie ein bisschen Trinkgeld in die Hände spielen. Ich kann das schon verstehen. Also, weißt du, so, das hat mich so hin und her gerissen. Wir sind halt Menschen und wir sind halt soziale Wesen und es ist natürlich nicht vernünftig, da hast du völlig recht. Und das ist natürlich, das Schlaue wäre gewesen, wir bleiben zu Hause und wir machen alles sofort dicht, aber ja. Du siehst doch, wie schnell sich die Stimmung aufheizt. Und da war das schon knapp, weißt du?
Ich finde es trotzdem hochgradig unvernünftig. Ich finde es auch nicht in Ordnung. Das ist so, als wenn ich sage, Freitag darf ich die Hand nochmal in die Steckdose stecken. Morgen nicht mehr, also mache ich es nochmal schnell. Weißt du,
Macht
man nicht.
Da werden wir jetzt an den beiden Positionen auch keinen Konsens, müssen wir auch gar nicht finden.
Weil aber gerade dieser Quatsch mit, ich lasse nochmal krachen, der bringt uns wahrscheinlich an den Punkt, dass wir jetzt noch, wenn das nächste Mal die Bundesländer zusammenkommen, und wir sehen, dass die Zahlen halt immer noch nicht am Sinken sind und der sogenannte Lockdown-Light noch nicht Wirkung hat, dass auch die Menschen dran schuld sind, die es da haben, nochmal krachen lassen.
Wir können ja mal eine Prognose abgeben. Was glaubst du, wie es im Dezember weitergeht? Also ich glaube nicht an, so plötzlich alles lockerer und es ist wieder wie vorher.
Ich wollte noch kurz dazu sagen, dass ich glaube, dass die Zahlen derjenigen, die sich noch in den letzten Tagen vor dem Lockdown-Beginn infiziert haben, dass wir die jetzt erst in kommenden Tagen sehen werden. Das heißt, dieser stetige Anstieg.
Wahrscheinlich, da hast du völlig recht.
Na klar, das ist ärgerlich. Okay, deine Frage war?
Was glaubst du, wie geht's denn weiter nach diesen 4 Wochen Lockdown-Light? Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dann sehr schnell die Zahlen sinken, dass wir dann sagen, okay, alles klar, ab sofort gelten wieder die Regeln aus dem Sommer.
Nee, ich glaube, das hängt immer von, also man kann ja eigentlich gar nicht planen. Man kann ja eigentlich im Prinzip nur die nächste Woche allerhöchstens 14 Tage voraus ahnen, so ein bisschen, wie es passieren wird. Fakt ist, solange wir die Zahlen steigen, und das ist gerade noch so, wird es da, glaube ich, höchstens eine Verlängerung geben, der Kontaktbeschränkungen. Wenn die Zahlen stagnieren, ist es schon mal ein gutes Zeichen, aber da wird es wahrscheinlich einen Punkt geben von, weiß nicht, vermute mal so vielleicht 5000 Neuinfektionen am Tag oder so. Solange wie wir die Marke noch knacken täglich, wird es halt einfach dabei bleiben. Aber spätestens zu Weihnachten wird sich die Regierung da, glaube ich, ein bisschen was einfallen lassen müssen, weil Weihnachten zu Hause bleiben, Familie nicht besuchen. Da wird's, glaube ich, auch du nicht mitgehen wollen.
Wobei mir ja ein bisschen, muss ich sagen, bei dem ganzen Weihnachtsding, da wird mir ja ein bisschen bauchwehig, weil ich das Gefühl habe, dass die, weißt du, Weihnachten ist ohnehin so ein Fest, was vielen Leuten was bedeutet, ne? Dieses Fest der Familie, das Fest der Liebe und so. Und ne, die Christen sowieso, für dieses zweithöchste Fest. Und das heißt, Weihnachten ist ohnehin schon so aufgeladen. Und jetzt kommt noch dazu dieses, wir wollen, dass Weihnachten irgendwie Reisen möglich ist und dass Weihnachten, dass wir da vielleicht unsere Lieben nehmen. Also da wird also so diese ganzen Maßnahmen sind so auf Weihnachten als Endpunkt. Und ich halte das für gefährlich. Ich glaube, das ist, damit wird erstens Weihnachten noch emotional aufgepumpt irgendwie. Ja. Und auf der anderen Seite wird ja fast suggeriert, wir werden, wenn du dich jetzt ein bisschen benimmst, dann kannst du an Weihnachten zu deinen Leuten fahren. Es kann aber wahrscheinlich sein, dass die dann Mitte Dezember sagen, bitte bleibt zu Hause, bitte knickt euch die Fahrt durch ganz Deutschland.
Ja? Der Mensch braucht ein Ziel. Das kennst du ja selber von dir. Wenn du weißt, du hast jetzt deine Jahresurlaube sind verbracht und du hast den nächsten noch nicht gebucht, zum Beispiel ganz, ganz einfach, ganz simpel. Oder was mache ich nächstes Wochenende? So, du brauchst mal so einen kleinen Punkt, zu dem du dich hin entwickelst und auf den du dich freust. So die kleinen Freunde und Weihnachten ist so ein kleines Ziel, wo man den Leuten verklickern kann. Versteh wenn ihr euch nicht an die Beschränkung haltet, dann fällt das aus. Genau. Ich vermute mal.
Aber ich halte das trotzdem für gefährlich, weil das wird nicht passieren. Wir werden nicht entspannt zu unseren Familien reisen. Das ist nicht realistisch.
Was natürlich vernünftig ist und vielleicht kapiert das doch die ein oder andere, dass wenn man sich einfach mal ein paar Tage vorher freinimmt und einfach diese Inkubationszeit von 6-7 Tagen mal zu Hause verbringt und komplett auf alles verzichtet und danach zur Familie fährt, besteht eigentlich nicht mehr die Wahrscheinlichkeit, dass man da jemanden zu Hause ansteckt bei den Lieben und umgekehrt genauso.
Genau das, mein lieber Guido, habe ich tatsächlich mit meiner Urlaubswoche gemacht. Ich bin ich habe mich nicht in Quarantäne, sondern ich bin nochmal an den See gefahren mit der Straßenbahn, das schon, aber ich war jetzt nicht dauerhaft unter Leuten oder so, um dann eben tatsächlich mal meine Verwandten mit der S-Bahn am Wochenende zu besuchen und gerade auch mein Vater ist auch ein bisschen älter schon und so, ne, und da wollte ich einfach sicher gehen, dass ich nicht die Virenschleuder bin, oder was heißt sicher gehen? Ich wollte zumindest das Risiko so weit minimieren, dass ich verantworten kann, dem Mann auf Abstand zu begegnen. Ja, so,
und hab ich auch ähnlich
gemacht. Das mache ich halt jetzt schon im November, ne? Und ich glaube einfach, um dieses Weihnachtsding vielleicht auch abzuschließen, ich verstehe das doch vollkommen und ich weiß doch auch, wie die ticken, und mir ist auch klar, dass man so ein Ziel und so eine Hoffnung, das weckt ja auch positive Gefühle und so, aber ich hoffe einfach nicht, dass sich Leute so drauf einschießen, dass es dann das böse Erwachen gibt oder den großen Aufstand, sage ich mal, wenn die Leute alle mitkriegen, oh nee, Weihnachten wird's dieses Jahr vielleicht ein bisschen intimer, ein bisschen kleiner, ein bisschen ruhiger.
Also wenn ihr zu euren Eltern fahrt oder zu anderen Familienmitgliedern, dann sucht euch, wenn ihr mit der Bahn fahrt, einfach mal eine Zeit aus, zu der nicht so viele fahren, fahrt einfach mal ganz früh oder ganz spät, das geht alles.
Da kann ich einen praktischen Tipp geben.
Ja.
Habe ich gestern gesehen. Die S-Bahn Mitteldeutschland schreibt in ihren Aushängen am Hauptbahnhof, wie die Auslastungszeiten der S-Bahn sind aktuell.
Ach, das
fand ich einen guten Service. Und zwar, wenn ihr auf dem Tiefbahnsteig seid, in Höhe der Rolltreppe, die dann so Richtung hoch Richtung Straßenbahn gleich führt. Dort auf dem Aushang habe ich das gesehen. Eben die S4 ist eben morgens um 4 Uhr so ausgelastet und nachmittags um 15 Uhr so und so. Das ist, gibt's bestimmt auch die Aushänge irgendwie digital. Wir können ja mal.
Ja, fotografierst es mal ab, weil ich möchte da jetzt nicht dahin marschieren zum Hauptbahnhof, um zu gucken, wann der Hauptbahnhof nicht so ausgelastet ist.
Nein, aber manche müssen ja dahin fahren oder so. Also ich gehe fest davon aus, dass die Sachen auch online zu finden sind.
Das ist gut, guck mal.
Aber das fand ich eine gute Sache, weil die genau dabei halt helfen, dass man auch überlegt, okay, ich muss ja vielleicht nicht nachmittags um 15 Uhr zur Mutti fahren. Nein,
sondern die erste S-Bahn früh um 4.
Ja, das vielleicht auch nicht, aber vielleicht 3 um 6 oder so.
Mutti und Papi haben senile Bettflucht, die können um die Zeit schon am Bahnhof stehen.
Genau, Mama holt dich gerne um 4:30 ab.
Jawohl, und bringt dich dann nachts um 12 wieder zurück. Apropos Weihnachten, der Leipziger Weihnachtsmarkt fällt auch aus.
Dann. Oh nö, ganz?
Tja.
Ich denke, die wollten so eine, also mein Stand vor dem Urlaub war, die wollten so eine abgespeckte Version ohne Alkohol machen.
Nein, und dann sind die Zahlen so richtig schön gestiegen und das war es dann jetzt. Mhm. Notiz von der offiziellen Stadtseite leipzig.de: Um trotzdem für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen, wird die Innenstadt wie gewohnt weihnachtlich geschmückt. Aha. So wird der Weihnachtsbaum ab 19. November festlich erstrahlen. Da wird ab 19. November festlich erstrahlen, Herr Vorlaut. Das Märchenland auf dem Augustusplatz lädt ab 23. November die Kinder zur Fehlersuche ein. Der magische Wald wird die Grimmersche Straße beleuchten. Eine neue märchenhafte Lichtinstallation wird es ebenfalls geben. Der Chor der Engel wird den Weihnachtsbaum umrahmen.
So, der Herr Vorlaut, ne, mein lieber Freund, der Herr Vorlaut hat einen praktischen Hinweis für dich, mein Lieber, oder ein bisschen unnützes Wissen. 19. November, deswegen, das ist der frühestmögliche Tag kalendarisch, wo es sich geziert, weihnachtlich zu schmücken, weil
da Schnee fallen kann.
Nein, weil der Tag vorher, der 18., ist der sogenannte Totensonntag.
Ach, Feiertag.
Und das ist quasi der Tag, wo die Evangelien alle auf den Friedhof rennen und an ihre Familie denken.
Wo die Oma auf dem Friedhof rennt und sich alle wundern, was macht sie denn jetzt schon wieder mit dem schlechten Wetter?
Corona-Party auf dem Friedhof, genau.
Hättet ihr euch einen anderen Tag auch aussuchen können, wo das Wetter ein bisschen schöner ist, weißt du? Also wo die Sonne ein bisschen über die Baumwipfel scheint.
Der November ist halt für Totengedenken der perfekte Monat. Die Katholiken machen das gleich am Anfang und die Evangelien später. Aber egal.
Immer am Geißeln.
Und dann ist quasi das ja die Vorwoche vor dem ersten Advent und deswegen ist der 19. November der früheste Tag, wo in der Regel so die Weihnachtsmärkte losgehen und eben auch die Sachen geschmückt sind. Stehen tut der Baum jetzt schon.
Und was unsere Hörerinnen und Hörer am meisten interessiert, was ist eigentlich mit den Moppitassen, mit den Weihnachtstassen?
Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Muss ich jetzt mit meiner Moppitasse im Schrank lassen dieses Jahr und kriege auch keine neue dazu?
Falsch.
Wie? Erzähl mir.
Ja.
Habe ich eine Chance auf eine neue Tasse?
Es gibt einen extra Abschnitt in dem Schreiben auf der Stadtseite.
Ja, man muss auch Prioritäten setzen, Guido, natürlich. Genau.
Die Weihnachtsmarkttassen und die diesjährigen Kindertassen sind natürlich bereits produziert.
Ach, geil.
Mit aktuell 30.000 Stück.
Ich stelle mir da gerade vor, dass da irgendein frustrierter Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung jetzt zu Hause sitzt und sein ganzer Flur ist voll mit Moppitassen und der denkt, ach du Scheiße, ich krieg die nicht los.
30.000 Tassen, doppelt so viel Tassen wie im Vorjahr. Weiter im Text. Auch eine Nachauflage der letztjährigen Tasse ist bestellt. Der Servicepartner des Tassenmanagements bereitet nach der Absage des Weihnachtsmarktes nun kurzfristig ein Online-Versandverfahren vor. Die entsprechenden Details zum Online-Shop, Bestellungen und Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Wie lange müssen wir noch warten?
Ey, was waren das noch für Zeiten 2019, als wir keine anderen Sorgen hatten außer Moppitassen?
Wenn ihr Bock habt auf eine unbeschwerte Weihnachtsfolge.
Ja,
hört einfach einen Heldenstadt-Podcast. Ich glaube, 2016 oder 2017 hatten wir auch eine schöne Weihnachtsfeier.
Ja, das stimmt. Aber so, weißt du, vielleicht letztes Jahr, da haben wir uns über Tassen amüsiert und wir amüsieren uns jedes Jahr über die Möglichkeit, wie schnell man auf dem Weihnachtsmarkt Herpes kriegen kann und so. Das ist alles lustig und schön und dieses Jahr ist das alles so surreal weit weg, ne? Und trotzdem, eine Sache kann man sich verlassen, es wird Tassen geben und jetzt, ich war so am Lachen, ich habe jetzt völlig verpasst, wie kriege ich jetzt meine Tasse?
In einem Onlineshop. Und darüber wird noch, da gibt es noch Meldungen. Warte, ich gucke nochmal, Zitat. Ein Online-Versandverfahren. Die entsprechenden Details zum Online-Shop, Bestellungen und Preisen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Mhm. Gut, mal schauen, wie lange wir noch warten müssen. Kann man vorstellen, dass das Ding ordentlich glüht.
Sagen wir mal so, wenn das so gut funktioniert wie der Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt analog, dann wird die Seite, glaube ich, schnell überlastet sein.
Lass mal gucken, wie schnell Oma und Opa sich das im PayPal-Account angelegt haben.
Genau. Weil natürlich für Mobby PayPal.
Mobby, vielleicht gibt es noch Elster-Tassen, aber ich glaube, diese Kindertassen vom letzten Jahr, das ist, glaube ich, so eine neue Mobby-Neuauflage. Aber das ist nur Vermutung, das ist nur Spekulation.
Schauen wir mal. Gucken wir mal. Wir werden es.
Apropos Weihnachten, wir könnten eigentlich Obwohl, die Zeit haben wir nicht, das so machen wie die dritten Öffentlich-Rechtlichen, die übertragen noch immer so alle möglichen Weihnachtssinfoniekonzerte. Und diesem Jahr gibt es dann Zusammenschnitte aus den letzten Jahren. Und das können wir eigentlich auch machen, so eine Weihnachtsfolge, weil so irgendwie die besten Sachen aus den letzten Jahren, was so Weihnachten...
Die nettesten Weihnachtsanekdoten, du meinst du
ja,
von alkoholisierten Hausfrauenhobben und so.
Ja, und wenn wir da noch Folgen von 2014 verarbeiten, dann kennt ihr uns nicht mehr wieder. Wir kennen uns unsere eigenen Mütter nicht mehr.
Unsere Stimmen noch Väter. So jung und zart waren, genau. Ja. Krass. Ja, also das ist ja, also zumindest mal, ja, ich meine jetzt mal ganz kurz Spaß beiseite. Das ist ja nachvollziehbar, dass der Weihnachtsmarkt irgendwie gestrichen ist. Das halte ich irgendwie für vernünftig, auch wenn es.
Ich finde das richtig ist. Gut.
Mir tun die Händler schon leid, weil ich weiß, schon, dass einige da echt auf dieses Jahresgeschäft angewiesen sind. Gerade so diese, was unser eins so als gerne als TÜNEF da irgendwie vertut, ne? Also diese Volkskunst oder irgendwelche Schals und Portemonnaies und so ein Kram irgendwie, das ist für die eine wichtige Saison, ne? Und das fällt halt komplett.
Ja, dass bei einigen Händlern das irgendwie so die Hälfte des Jahresumsatzes oder bei manchen sogar drei Viertel ausmacht, dann baut sich die Existenz aber auch größtenteils auf diesen Weihnachtsmarktstand auf und das ist dann auch ein auf knapper Kante genähtes Geschäft, finde ich. Also gut, bei Strickwaren und bei Schwibbögen mag es jetzt nicht so sein, aber bei so Gastronomiebetrieben.
Mir fällt gerade ein, dass eine Freundin von mir einen Schokobrunnen hat. Vielleicht gehe ich an den Untergrund und mache so kandiertes so Schokoobst für meine Hut hier im Norden.
Wie es noch so Elektropartys gibt in irgendeinem Keller, genau. Oder draußen in Plagwitz gibt es da noch so eine Schokobrunnenparty draußen in Eutritz.
Ich bin da gibt's den dicken Onkel, der macht Schokoobst.
Nördlich vom Hauptbahnhof.
Der dicke Onkel.
Schokobrunnen. Oh nee, ihr Kinderlein kommt.
Oh Gott. Nee, lass uns mal chronologisch weitergehen. Lass uns mal
ein anderes Thema anschauen.
Wir reden also davon, Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Und dann kam das vergangene Wochenende. Dann war klar.
Der 7. November 2020.
Es gibt Menschen, sagen wir mal so, die sind mit dem, wie es gerade läuft und was so an Maßnahmen passiert, absolut nicht einverstanden. Und die haben groß angekündigt, es soll eine bundesweit beworbene Demonstration geben und das ausgerechnet in Leipzig.
Ja, und was sollen wir jetzt dazu erzählen? Ihr habt es wahrscheinlich alles schon mitbekommen und es wäre jetzt, glaube ich, auch nur interessant für die Nachgeborenen, die sich das jetzt hier 10 Jahre später anhören. Ihr alle habt es wahrscheinlich gesehen. Ich weiß nicht, wie wollen wir es jetzt machen? Wollen wir es alles noch mal ein bisschen der Reihe nach
Soll ich mal als derjenige, der es ja von außen mitbekommen hat und dann kurz dabei war, vielleicht ich versuche in 2 Sätzen zusammenzufassen, was da war und dabei so wertfrei wie möglich zu sein.
Ja, mach mal.
Die Demonstration, die am Vorabend noch verlegt werden sollte auf die Messe oder auf nach draußen, durfte dann doch in der Innenstadt auf dem Augustusplatz unter diversen Auflagen stattfinden und eine schwer kontrollierbare, weitaus größere Masse als ursprünglich zugelassen und angenommen, eine Mischung aus einfachen Demonstranten, politischen Parteien, Bewegungen und so weiter, hat sich auf dem Augustusplatz eingefunden unter Missachtung aller Auflagen. Die Sache wurde relativ schnell beendet. Und danach hat man aber die Situation nicht in den Griff bekommen. Es gab dann einen eigentlich nicht genehmigten Marsch der Demonstrierenden über den Ring in Erinnerung, was sehr vielen Leuten die Galle hochkommen lässt, an den friedlichen Revolutionsherbst 1989. Und viele sagen, die Polizei hat versagt, weil die hat einfach machen lassen. Die Polizei wehrt sich und sagt, wir wollten keine Gewalt anwenden und das war die einzige Möglichkeit, das friedlich zu lassen. Und an ganz vielen Nebenschauplätzen gab es aber tatsächlich Auseinandersetzungen, Gerangel zwischen Gegendemonstranten, zwischen radikalen Demonstrierenden und so weiter und so fort. Gerangel ist das falsche Wort. Nee, es gab handfeste, böse Auseinandersetzungen.
Ja, Rangeln war das Wort, was der MDR in seiner Nachrichtensendung benutzt hat, als es darum ging, das zu beschreiben. Da war von Rangeleien die Rede.
Richtig. Nee, ich habe jetzt auch versucht zu improvisieren. Du hast vollkommen recht. Das waren klare Auseinandersetzungen und das waren Provokationen von einer ganz klaren Seite. Und
ich habe mir ein paar Harte Facts abgeschrieben, um das noch ein ganz kleines
bisschen... Mach mal. Das ist ja das, wie ich es von der Ferne mitbekommen habe.
Eigentlich sollten die, wie du schon sagtest, draußen auf der neuen Messe demonstrieren dürfen, weil die Abstände hier in der Innenstadt nicht bei irgendwie mehr als 16.000 Teilnehmern nicht eingehalten werden können, was sich ja auch logisch erklärt. Aber in der letzten Instanz, und das war am Oberverwaltungsgericht in Bautzen, wurde am Samstagmorgen um 1.43 Uhr beschlossen, dass sie doch in die Innenstadt dürfen. Mit 16.000 Teilnehmern. Gekommen sind dann 45.000 ungefähr. Mhm. Eine wilde Mischung.
und das ist auch so, das ist auch so ein irrer Fakt, oder? Dass die einen sagen, es sind 20.000 Teilnehmer gewesen und dann diese Uni-Initiative hat gezählt, hier sind mindestens 40.000 Menschen auf dem Platz und so. Wahnsinn.
Was dann auch dazu geführt hat, dass die Polizei dann, ich glaube, 13 Uhr ging es los und irgendwann 2,5 oder 3 Stunden später hat dann die Ordnungsbehörde der Stadt gesagt, okay, hier werden keine Masken getragen, auch sonst wird hier nichts eingehalten. Diese Veranstaltung ist jetzt hier beendet und das hat die 45.000 Leute dann aber überhaupt nicht interessiert. Und die Polizei hat dann das Ende dieser Veranstaltung dann auch nicht durchsetzen können. Dabei hatten wir hier Verstärkung aus, ich glaube, 8 oder 9 Bundesländern. Die Bundespolizei war auch vor Ort. Ungefähr 32.000 Polizeibeamte wurden angegeben. Wir hatten Hubschrauber, wir hatten 4 Wasserwerfer, die standen da in Nähe Clara Zetkin Park den ganzen Tag unbenutzt. Räumpanzer, 31 Beamte wurden verletzt am Ende des Tages. Es gab 38 Übergriffe auf Journalisten, sagt Verdi. Mehr als 1000 Straftaten, unter anderem einen schweren Landfriedensbruch, Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung und so weiter. Ordnungswidrigkeiten ohne Ende. Fakt ist, dass da dann irgendwann sich die Menge verselbstständigt hat.
Du warst schon in deiner Cabin in the Woods oder warst du noch in der Stadt?
Ich habe das auf Twitter gelesen. Ich habe LTE in meiner Kabine.
Ja, genau. Ja. Du warst in der Cabin, okay.
Ja. Irgendwann war es dann so, dass diese Menge sich irgendwie in Bewegung gesetzt hat, um da über den Innenstadtring zu laufen, um das Gedenken an 89 umzudeuten, würde ich das mal nennen, nicht in Gedenken an, sondern
don't get me started. Mach schnell weiter.
Haben das dann noch geschafft, weil ihnen da wohl geholfen wurde, Augenzeugen berichten von einer großen Gruppe von rechtsgerichteten Hooligans, die sich dann in die erste Reihe gestellt haben, was dazu geführt hat, dass die Polizei diese Menschen nicht aufhalten konnte, weil die Polizei laut Landespolizeipräsident Horst Kretschmer unzureichend personal aufgestellt gewesen ist.
Heißen die eigentlich alle Kretschmer in Sachsen?
Ja, habe ich auch gedacht, als ich es gelesen habe. Interessante Anmerkung von einem Twitter-User, muss ich lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Der schrieb, komisch, wäre da eine linke Demo gewesen und jetzt Großbuchstaben, dann hätten die da drauf geknüppelt, Knüppel mit BB, bis unser schöner Ring wieder sauber ist.
Ja, ja, der Vorwurf steht natürlich im Raum, ne, dass man da hat so ein bisschen vor der einen Seite ja gekuscht oder kapituliert und bei den anderen Sachen ist man halt unverhältnismäßig unterwegs. Also es gab ja dann auch parallel noch in Konnewitz
das nicht durcheinander bringen. Es gab eine Gegendemonstration, die war am Leuschnerplatz, die wurde von der Polizei mehr oder weniger den ganzen Tag eingekesselt. Hat jetzt, wie soll ich das da zeitlich mal gucken, wie ich es auf die Reihe kriege. Also Folgendes ist dann passiert. Die ganzen Corona-Gegner, Verleugner sind da über diesen Innenstadtring gelaufen mit ihren Kerzen. Zitat übrigens auch einer MDR-Reporterin im MDR-Inforadio, die meinte irgendwie, es war wie 89, es war wirklich wie 1989. Woraufhin der MDR dann wohl so viel Hörer Reaktion bekommen hat, die schon lange nicht mehr.
Meine Güte, ey.
Wie sie das sagen kann. Naja, Polizei hat sich dann irgendwann zurückgezogen und hat die Innenstadt sich selbst überlassen. Dann ist dann abends gegen 10, während in der Innenstadt die Corona-Leugner Polonaisen veranstaltet haben, zu schlechtem Schlager-Techno, haben in Konnewitz wohl Barrikaden gebrannt. Daraufhin ist dann die Polizei mit allem, was er hatte, nach Konnewitz gefahren und dort wurde dann endlich der Wasserwerfer eingesetzt, um diese Barrikaden zu löschen.
Ach, es ist zum Heulen.
Es ist okay, Barrikaden sind auch nicht geil und dass die Feuerwehr irgendwie sich nicht mehr traut, da hinzufahren, um das zu löschen, ist auch nicht schön.
Aber es ist halt wieder mal mehr Wasser auf die Mühlen derer, die halt sagen, sag mal, seid ihr eigentlich auf einem Auge blind und seid ihr da unverhältnismäßig in Richtung links unterwegs.
Ja, und wenn ich dann als erstes, ich glaube in den Tagesthemen war das dann, da kam dann als erste Meldung Ausschreitung in Konnewitz.
Ja, das hat mich irritiert.
Und auch generell schienen ARD und ZDF nicht so fest unterwegs gewesen zu sein an dem Abend. ZDF hatte heute Nachrichten um 19 Uhr noch, war auf dem Nachrichtenstand von 13 Uhr, dass da Leute demonstrieren und die Versammlung aufgelöst wird. Und mehr kam da nicht. Das waren 3 Sätze. Ja. Das hat sich dann erst überregional am Tag drauf so ein bisschen durchgesetzt, was hier so los war. Was mich immer wieder ärgert, dass die großen Medien tatsächlich aus Westdeutschland kommen. Ich glaube, wenn das in Hamburg passiert wäre, da wäre das ein paar Meldungen weiter vorne gewesen. Und das ist immer wieder so ein bisschen.
Lass mich mal.
Ja, und dann ging das große Sachsen-Bashing los. Aber lass dich mal.
Lass mich mal dazulegen, wie es mir erging. Ich war ja, wie gesagt, an dem Tag unterwegs mit der S-Bahn. Familienbesuch kurz und bin auf dem Rückweg gewesen, als es dann schon dunkel war. Das war, glaube ich, so eine eingestiegen. Gerade auf dem Bahnsteig kam die Eilmeldung, dass die 270 Wahlmänner zusammen sind für Biden. Und dann kam der Zug und dann war es so 5:30 oder so, glaube ich. Und um 7 sollte ich in Leipzig eintreffen, kurz vor 7. Naja, ich habe extra den Zug später genommen, weil ich dachte, da ist es vorbei.
Ja, du konntest ja nicht wissen, was
naiven Welt. Ja. Ja. Im Zug sitzend dachte ich mir, ach warte mal, da war doch was. Und habe mal so auf meinem langsamen Weg Urlaubsende das Detox beenden, habe ich mal Twitter angeworfen und habe mal den Hashtag LE0711 eingetippt und mir ist Himmelangst geworden. Und ich dachte, da fährst du gerade mitten rein. Hat dann kurz überlegt, ob es irgendeinen Sinn macht. Ihr wisst ja, ich musste nach Norden. Ob es irgendeinen Sinn macht, irgendwo vorher auszusteigen und einen Bus zu nehmen oder sowas. Habe mich dann dagegen entschieden, habe aber dann tatsächlich, und das möchte ich jetzt auch mal lobend was sagen, ich habe dann in meinem Zug das Radio angemacht, habe den Deutschlandfunk mal gehört, was die so machen, weil ich da wissen wollte. Und da hat der neue Korrespondent von Deutschlandradio, ein ehemaliger Mephisto 97.6 Mensch, namens Alexander Moritz, ist auch bei Twitter aktiv. Mhm. Der ist gerade neuer Korrespondent für Deutschlandradio, also für alle drei Programme in Sachsen. Und der hat aus Leipzig, wie ich finde, sehr sachlich, durchaus aber auch aufgewühlt. Hat gemerkt, dass ihm das nicht egal war. Hat auch von Übergriffen auf Kollegen gesprochen. Ich fühlte mich dann plötzlich so gegen 18 Uhr sehr gut ins Bild gesetzt vom Deutschlandfunk tatsächlich. Mhm. Komm dann an, es war also wirklich so kurz vor 7, Tiefbahnsteig. Und erstmal ist da alles wie immer gewesen. So, da war nichts, was mir irgendwie auffiel, außer dass dann doch an den Rolltreppen relativ viel Polizei stand. Das ist schon mal ungewöhnlich gewesen, klar. Dann fahre ich da die Rolltreppe hoch, die dann quasi ins Bahnhofsgebäude mündet, ne? Und dann ist man auf dem Querbahnsteig. Und zwar in der Höhe, wo ja eh die Bundespolizei ist, da so, ne, bei McDonald's und KFC und so. Dort schien die Polizei sowas wie ein Einsatzlager zu haben. Dort waren also Zelte aufgebaut und dort waren bergeweise Polizisten. Dort wurde aber auch Tee und Kaffee ausgeschenkt an die Kollegen und dort war man aber sehr in lauer Stellung. Also jeder, der da oben mit der Rolltreppe ankam, wurde genauestens gemustert. Eine ganze Menge Leute auch wurden darum gebeten, mal kurz irgendwie so zur Seite zu gehen. Ich weiß nicht, ob die Body gecheckt wurden oder nicht, aber die haben schon sehr genau geguckt, wer kommt denn da in die Stadt rein. Und dann wollte ich, naiv wie ich bin, einfach noch schnell beim Bäcker mir ein Brötchen oder ein Brot kaufen. Ja? Und dann sehe ich, dass also quasi vom Querbahnsteig alle Zugänge von oben außer dem Fahrstuhl in die Promenaden Hauptbahnhof zu waren. Also die Rolltreppen und dieses Laufband, wo alle stehen bleiben, was ich gehört nicht verstehe, genau. Das war alles zu und ich sah aber, dass die Geschäfte offen waren. Also bizarrerweise kam man aus der Westhalle und der Osthalle kam man in die Sachen rein und konnte auch, also ich habe mein Brot noch bekommen, aber du bist halt wirklich, du hast dich durchgeschlängelt durch ganz viel Polizei und ab der Westhalle, wo ich dann ja quasi gewesen bin, da merkte ich, okay, hier ist nicht ein Leipziger, das sind alles wildfremde Menschen. Und das sind alles, und das klickert dann so langsam in mir, alles klar, das sind Leute von der Demonstration, weil das war eine Partystimmung, wie du sie dir nicht vorstellen kannst. Da haben Leute gejohlt, haben wirklich sich Videos geteilt und gezeigt und haben gelacht und so weiter. Das war ganz, ganz komisch und ich hatte so ein Wechselbattergefühl, weißt du, du kommst aus dem Bahnsteig raus, da ist erstmal nichts. Dann die Rolltreppe hoch, dann waren plötzlich, da kamst du dann an diese Seite, wo die Polizei so in ganz geballter Form war, dann dieser halbgeschlossene Querbahnsteig, dann diese feiernden Menschen und dann trete ich raus auf den Querbahnsteig, ziemlich genau um auf den Bahnhofsvorplatz. Ziemlich genau um 7 war das. Und da wurde mir erstmal klar, ja, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass jetzt irgendeine Bahn dich nach Hause bringt. Und so war es dann auch. Ich bin dann trotzdem zu den Straßenbahnen gegangen, habe dort ein junges, bin an Leuten vorbei. Ich hatte die Maske auf. Ich wurde ungelogen 5-mal angesprochen von irgendwelchen Leuten, nimm die Maske ab, solidarisiere dich und ja, so, genau. Haben die mir gesagt, bin einfach, ja, und du bist doch bescheuert, warum machst du das, du bist doch Teil des Systems und bla und so, ganz komisch. Hab dann so ein junges Pärchen, was da stand und so aufgewartet und hab gesagt, entschuldigt, kommen hier Bahnen? Da sagte das Pärchen nur zu mir, nee, also wir stehen jetzt hier eine halbe Stunde, hier kommt wohl nichts. Und habe ich gesagt, alles klar, gut.
Die Ärmsten.
Was ist der nächste Gedanke eines schlauen Bürgers? Natürlich, dann nehme ich halt ein Taxi, scheiß doch auf die paar Euro. Hauptsache, ich bin hier raus. Bin ich dorthin, wo normalerweise die Taxis abfahren, gerade an der Westhalle, weil in der Mitte gebaut wird. Nicht ein Taxi, aber geballt eine ganze Menge Menschen, die mit Koffern und so sichtlich auch gehofft haben, dass da Taxen kommen. War nix. So, und dann blieb mir also als einzige rationale Wahl, wenn ich nicht weiter hier stehen will in dieser komischen Atmosphäre, aus der Ferne, so vom Wintergartenhochhaus kam ständig Blaulicht. Du hast irgendwo Menschen schreien und toben gehört. Du hast überall Hubschrauber gehört. Es war wirklich eine ganz, ich habe mich noch nie so, so unsicher gefühlt und weil ich auch so ein bisschen überfordert war mit, was ist denn hier nun los? Ich dachte, das ist alles vorbei. Ja, und dann kam halt im Zug, habe ich erst so den Realitätscheck gemacht und dann bin ich dann einfach losgelaufen. Hab gesagt, okay, es nützt jetzt nichts, du läufst jetzt einfach hoch Richtung Norden. So, und Guido, und um der Geschichte einen positiven Twist zu geben, wäre jetzt der Moment, wo ich dich bitten würde, das Jingle für unsere Lieblingsrubrik kurz einzuspielen.
Geht los.
Nördlich vom Hauptbahnhof leben Menschen wie du und ich.
Und weiter.
Denn als ich so etwa in Höhe des Finanzamts war, das ist der Wilhelm-Liebknecht-Platz für Menschen, die in Straßenbahnkategorien denken, so wie ich, kam mir plötzlich ein Taxi entgegen, was das Licht anhatte. Und ich dachte, jawohl, du bist es. Und ich winke ihn von der Seite und er hält auch noch an. Er kam nicht rum zu mir, sondern er blieb auf seiner Fahrtrichtung stehen, kurbelte die runter, die Scheibe und rief, wo willst du denn hin? Und ich habe gesagt, nach Eutritsch. Da hast du aber Glück, das geht und das mache ich. Huppenei. Und da hat er mich tatsächlich hinten einsteigen lassen. Das war so eins mit Plexiglasscheibe, also auch Glück gehabt. Mhm. Ja, und dann ist er tatsächlich nochmal fast bis zum Ring und hat mich dann aber quasi am Westin hoch Richtung Eutritsch gefahren und hat mir halt auch erzählt, hat mich gleich vom Fleck weg geduzt, ich hätte dich nicht mitgenommen, wenn es Richtung Süden gegangen wäre, weil wir einfach nicht über den Ring kommen. Er kann also nur im Norden fahren. So. Ja. Naja, dann war ich dann relativ schnell glücklich zu Hause, habe aber den zum einen Lobpriesen tatsächlich, dass also im Norden offensichtlich keine Auseinandersetzungen waren, da war ich ganz froh und dass also offensichtlich der Taxifahrer Eutritsch als eine gute Botschaft für sein Geschäft wahrgenommen hat, hat mich auch gefreut.
Wir werden an dem Abend auch nicht so viel Geschäfte machen.
Das denkst du, der hat gesagt, es lief richtig gut. Das hab ich auch nicht gedacht.
Ach, wirklich? Weil wahrscheinlich keiner mit der Bahn fahren kann.
Weil die gesamten Bahnen außer Kraft waren und die Leute tatsächlich, also du hast ja an einem Samstagnachmittag dann doch auch mal noch die Omi, die vielleicht zum Kaffee will, auch wenn es Corona-Zeit ist oder sowas. Und der sagt, die haben am Nachmittag überdurchschnittlich verdient und jetzt am Abend wurde es halt weniger, aber die haben sich halt so abgesprochen, wohl auch als Taxiunternehmen, dass es gar nicht erst probiert wird, dass man versucht, wenn man irgendwie da so in Höhe Berliner Straße unterwegs ist, irgendwie Richtung Verwaltungsgericht zu kommen oder so. Das wäre einfach Quatsch gewesen. Ja, das war die positive Geschichte. Soweit also die Nordrubrik eingebaut in meine Erfahrung von dem Abend. Es war gruselig und es war nicht angenehm.
Ich habe noch so ein paar kleine Pressestimmen eingesammelt. Burkhard Jung befindet sich gerade in Quarantäne.
Und hat keinen Bart mehr. Ist dir das aufgefallen?
Ja, ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob er Bart hat oder nicht.
Er hat keinen Bart. Ich guck doch immer die Messages an bei Instagram. Ja. Der hatte im Sommer ja diesen Bart. Dann haben wir alle rumgewitzelt. Und das war wohl eine Urlaubslaune. Und dann haben ihm alle gesagt, Mensch, das steht ja aber. Ich fand ja auch, dass ihm das stand. Aber mich fragt ja keiner. Und jetzt plötzlich hatte ich mich da so halbwegs dran gewöhnt, weil ich so 3-4 Fotos gesehen habe. Und da kommt die erste Videobotschaft vor dem Teil-Lockdown von Burkhard Jung. Wir müssen alle zusammenstehen und so weiter. Und dann denke ich mir, was ist denn hier falsch? Wer ist denn dieser junge Mann? Und dann fiel mir ein, der Bart ist weg.
Ja, das ist schwierig mit so einem Bart in Corona-Zeiten. Erstmal wegen Ansteckungsgefahr, weil wenn du Bart hast und da eine Maske drauf setzt, da ist nicht so richtig dicht. Das ist gefährlich.
Oh ja, danke. Schön, dass du mir jetzt auch da noch mich verunsicherst. Vielen Dank.
Ist so leider. Und das Zweite ist, du musst, um einen ordentlichen Bart zu haben, das weißt du selber, du musst ihn auch schön schneiden. Und je länger der Bart ist, desto eher brauchst du jemanden, der das für dich macht.
Richtig. Aber wer, wenn nicht unser Bürgermeister, hat Menschen, die das für ihn machen?
Wahrscheinlich, aber diese, ich glaube, so, ich weiß nicht, ob die Barbiere noch offen haben. Ich weiß nur, dass beim Friseur das...
Möchtest du nicht der erste Stadtschneider sein, der
Bartschneiden nicht mehr gestattet ist? Ich glaube, bloß ein Haare schneiden, Bartschneiden nicht. Auf jeden Fall ist das auch eine Kontaktvermeidung, wenn man sich den Bart einfach mal abnimmt.
Ja, hast du ja recht. Jedenfalls, er ist vernünftig, er hat seinen Bart wieder, zurück zu seinem Zitat.
Und er ist, Zitat, ich bin stinksauer. Ja. Ich kriege den Verdacht nicht aus dem Kopf, dass ideologische Erwägungen der Richter an Bautzen eine Rolle gespielt haben könnten. Hier scheint eine sehr kritische Haltung gegenüber der Gesetzgebung zu Covid-19 und zur Pandemie vorzulegen. Ja. Und dazu passend Zitat des Leiter der Zeitredaktion im Osten hier.
Martin Machowitz, meinst du? Ja, der leitet meines Wissens das Zeitbüro hier in
Leipzig. Der hat getwittert mit einem Augenzwinkern, verstehe ich das Zitat, dass das OVG Bautzen die Stuttgarter Demos in Leipzig erlaubt hat, ist doch gar kein Wunder. Die Spitze dieses Gerichts stammt komplett aus Baden-Württemberg.
Ah ja,
das war mir auch. Wo auch nachgesagt wird, dass da die meisten Corona-Leugner.
Ja, das war mir auch neu. Okay. Und nein, wir haben nichts gegen Schwaben. Nicht, dass das jetzt in den falschen Hals kommt.
Zitat aus Zeit Online, auch aus einem anderen Artikel, von ihm glaube ich auch. Wer am Sonnabend durch Leipzig lief, konnte meinen, dies sei nicht die nordwestlichste Stadt Sachsens, sondern die östlichste Schwabens. An jeder Ecke wurde geschwätzt und geschwebelt. Reisebusweise waren Corona-Widerständler aus Baden-Württemberg, aber auch aus Bayern, Frankfurt, Berlin, Hamburg und sonst woher angefahren, waren auf den Ring marschiert, hatten sich auf den Augustusplatz gedrängt und einander selbst versichert. Das ist ja wie 1989 hier. Leipzig, liberalste ostdeutsche Großstadt nach Berlin, wurde, man kann das so sagen, von Corona-Demo-Touristen überfallen. Was bedeutet es, dass sich jederzeit in jeder deutschen Stadt ganz offenbar gewaltige Reisekader aktivieren lassen, die sich für die Vorboten eines Volksaufstandes halten?
Ich habe auch noch ein Zitat dazu, darf ich? Hm? Und zwar auch nochmal von Burkhard Jung. Und zwar habe ich das gerade vorhin vor unserem Podcast gelesen. In der morgigen Zeit, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das also in der aktuellen Zeit im Osten, ist ein Interview mit Burkhard Jung drin zu dem Ereignissen des Wochenendes. Und Burkhard Jung wird dort zitiert in folgendem Satz: Am Dienstag rief mich Wolfgang Schuster an, der ehemalige Oberbürgermeister von Stuttgart. Und der sagte: Es tut mir sehr leid, den Stuttgarter Export hätte ich dir gerne erspart.
Ja,
muss man einfach vielleicht nochmal zum Kontext sagen, diese Bewegung, die diese ganzen Veranstaltungen jetzt deutschlandweit versucht zu organisieren, hat ihren Ursprung, deswegen auch die Zahl 711, in Stuttgart. Das ist die Telefonvorwahl von Stuttgart und daher diese ganzen Referenzen Richtung Baden-Württemberg. Ja.
Das Leipziger Stadtmagazin Kreuzer dazu, Zitat: Das Niveau der Planlosigkeit und der Arbeitsverweigerung ist unheimlich und man muss schon über Absicht spekulieren und feststellen, dass ein einzelner entlassener Verantwortlicher diesmal nicht reicht. Am Freitagabend galt in der Leipziger Innenstadt die Corona-Verordnung nicht mehr. Das deckt sich ja mit deinen persönlichen Eindrücken.
Nee, da haben die Kinder Maske. Das hat auch keinen interessiert halt, ne? Das war so das eigentlich Gruseligste. Auch nochmal ein Link, den ich dazulegen kann, auch für die Shownotes. Die Zeit Online hat heute nochmal die Ereignisse rekonstruiert und auch nochmal gezeigt, wie das Ganze auch zu einer sächsischen Regierungskrise, die erste übrigens in der Form, wir haben ja diese etwas spannende Koalition in Sachsen mit CDU, SPD und Grünen. Und da ist gerade richtig Musik drin, weil die natürlich sagen, also die ganze Art und Weise, wie das in Leipzig lief, die ist mehr als diskussionswürdig. Das heißt also, das hat längst die reine Leipziger Lokalebene verlassen. Bundesweite Medien interessieren sich und eine mindestens Regierungskrise, ob Krise das richtige Wort ist, werden wir sehen, aber zumindest ist die Koalition in Sachsen gerade ganz schön durchgeschüttelt wegen der Ereignisse.
Und es hat konkrete Auswirkungen. Das Erste, was passiert ist, wenn ihr das hört, seid ihr vielleicht schon viel weiter. Es dürfen sich in Sachsen jetzt ab sofort nicht mehr als 1000 Menschen zu Demonstrationen versammeln.
Schade, ich wollte so eine schöne Demo machen nächste Woche.
Na, ich glaube, 1000 Menschen reichen dann auch in den Zeiten.
Na klar.
Ja, gibt's noch zum Schluss was Schönes?
Boah, ja, was Schönes. Weißt du, dass bei mir auf dem Balkon die Blumen nochmal geblüht haben?
Die haben gedacht, der Frühling kommt ein bisschen eher.
Ja, ohne Quatsch. Ich hab solche, ich glaube, die heißen Studentenblumen, diese gelben, die manche halten die für Unkraut. Ich finde, das ist das Einzige, was ich im Griff habe auf dem Balkon. Und die haben jetzt nochmal so richtig irgendwie vorige Woche losgelegt und haben nochmal sich in voller Blüte gezeigt.
Gratulation.
Das ist total schön.
Ich habe auch beim Spazierengehen neulich Sonnenblumen gesehen. Ich weiß nicht, wie lange die blühen, aber da waren tatsächlich lebende, atmende Sonnenblumen mitten im November.
Und noch ein Lifehack, wie man sich das Leben schön machen kann. Ich habe es geschafft, in meiner Urlaubswoche in Leipzig wider Willen ein Foto am Ufer des Kulkwitzer Sees zu machen, am Westufer des Kulkwitzer Sees, und es so zu fotografieren, dass Freunde von mir ernsthaft gedacht hätten, ich wäre an der Ostsee. Das ist mein persönlicher Triumph in der vergangenen Woche gewesen.
Ich teile dann auch noch ein paar Bilder aus dem Clara Park, damit mir auch wirklich jeder glaubt, dass ich gerade im Wald sitze.
Ja, genau.
Und meinen Podcast aufnehme.
Du hast ja da einfach viel, viel Laub bei dir. Ne? Das ist,
ja.
Sind da eigentlich auch Nadelbäume, oder?
Ich habe alles, ich habe Mischwald. Laubwald, schön. Nadelwald, ich habe auch so ein paar kleine Sträucher.
Ich habe noch was. Ich bin neulich, oh Gott, das muss ich noch erzählen.
Aber eigentlich, ich muss noch einen Podcast aufnehmen
heute. Ja, ich weiß. Ganz schnell. Ich bin so einer, 4 Millionen Menschen müssen nachts raus. Die Älteren werden den Werbespot noch kennen. Ich gehöre dazu. Ich muss mindestens nachts einmal pullern. Und ich gebe es zu, ich pullere manchmal bei nicht heruntergelassener Jalousie und kann also aus dem Fenster auf die Straße schauen.
Das ist doch erst, was beim Urologen gefragt wirst, wenn du da irgendwie nach 50 Jahren das erste Mal hingehst, ja, ob du nachts noch durchschlafen kannst. Ob du
nachts Wasser lassen musst. Das musst du ja schon als 12-Jähriger verhältnismäßig beruhigen. Ja. Und dort sehe ich auf meiner Straße einen Fuchs. Und dann habe ich das mal gegoogelt. Es ist also offensichtlich so, dass in den letzten Wochen und Tagen, gerade also bei Twitter kann man das auch nachlesen, es scheint sowas wie einen Ghetto-Fuchs hier im Leipziger Norden zu geben, der also so in Gohlis und Eutritz rumhängt. Und das gibt's aber auch genauso im Süden, das gibt's genauso im Westen. Also die Füchse scheinen sich relativ wohl zu fühlen in der nächtlichen Großstadt. Ich habe wirklich kurz gedacht, sag mal, du hast doch gar nichts getrunken. Das kann, und dann war das wirklich der Fuchs. Der stand da rum, als wäre das seine Straße.
Ja, du siehst Füchse, ich sehe Wölfe hier draußen.
Unfassbar. Deswegen kam ich jetzt drauf, weil du ja so im Wald bist. Ich wünsche dir einfach, dass deine Vorräte nicht alle werden. Hm? Ich wünsche dir in alter Erinnerung an den Impresario, dass die Bonduelle-Dosensuppen nie alle werden mögen bei dir. Hm? Und ich wünsche dir, dass wir uns in ein paar Wochen wiederhören und ich dich dann trotz Bart vielleicht noch erkenne oder so.
Ja, bis dahin hoffe ich, dass du gesund bleibst.
Das wünsche ich dir auch. Bleib negativ, genau.
Übrigens, apropos, das ist super interessant. Ich bin ja wirklich nicht viel unter Menschen hier draußen im Wald. Mhm. Gehe nur einmal die Woche einkaufen und zwischendurch nur einmal zum Bäcker. Also meine Kontakte sind halt wirklich... Also
ach was denn, die Durstexpress liefert nicht und Flaschenpost, die liefern nicht, bist du dir da raus?
Die liefern nicht bis da draußen, weil ich keine feste Adresse habe. Aber das Interessante ist, diese Corona-Warn-App zeigt mir trotzdem 3 niedrige Begegnungen. Letzten fünf Tagen.
Du musst dich nur mal 2 Tage mit einem Gymnasiasten oder mit ein paar Schülern, die so 10., 11., 12. Klasse sind, oder mit einem Lehrer, die auch die Dinger installiert haben.
Also es gibt ja dieses Kartenspiel, wo man sich einen Hubraum vorliest oder auch die Länge von irgendwelchen Booten oder Autos.
Diese Karten, die stechen gegenseitig.
Genau, und das können die dann mit ihrer Corona-Warn-App machen und ihren Risiko mitteilen.
Drei niedrige Risikokontakte.
Ja. Das können wir immer schnell mal spielen, ja. Achtung.
Warte. Mein Handy ist auf Flugmodus. Wenn du jetzt das... Warte, ich schalte es ein.
Wir machen mal ein Battle.
Aber ich habe ja Bluetooth. Bluetooth ist ja an, warte.
Das große Corona-Warn-App.
Große Corona-Warn-App. Battle. Okay. Dann ist nur die Frage, was gewinnt denn? Wer mehr hat oder wer weniger hat?
Wer weniger hat, ist besser. Also hier gewinnt der weniger hat.
Okay. Dann lass uns kurz die letzten. Meine App wurde zuletzt aktualisiert heute 1.41 Uhr.
Bei mir ist zuletzt. Es öffnet sich. Ihre Begegnungsdaten werden nun geprüft. Mhm. Okay, ich hab's.
So, und man muss dazu sagen, ich war die letzten 24 Stunden einkaufen, Straßenbahn fahren, alleine im Büro.
Na dann fang mal an. Wie viel hast du?
Keine Risikobegegnungen.
Krass. Ich war im Wald, war nur einmal die Woche einkaufen, im Supermarkt, ganz schnell rein und wieder raus, 10 Minuten, ja. Und zweimal beim Bäcker. 2 Begegnungen mit niedrigem Risiko.
Das ist krass, oder?
Ja.
Ich bin, glaube ich, wirklich von uns beiden derjenige, der deutlich größeres Risiko in Kauf nimmt als du, das muss man wirklich mal sagen. Ja. Und aber ich hatte auch schon 4 da stehen, ne? Also das ist schon echt.
Ja, das Höchste, was ich mal hatte, waren 3.
Nein, 4, da kriegst man dann schon Schreck. Aber ich habe tatsächlich auch in meinem Umfeld Leute, die getestet werden mussten, weil sie mit Covid-positiven Menschen im Büro zusammen, im Großraumbüro saßen und sowas und dann doch negativ waren und so. Also das kommt schon alles. Das
Battle habe ich verloren, das ist unglaublich.
Das ist unglaublich, ne? Wenn ihr auch noch Spielideen mit der Covid-App habt oder wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt zu dem, was wir so erzählt haben oder was dazu legen oder schreiben wollt, dann tut das bitte in den gängigen Kommentarspalten, am liebsten natürlich bei Twitter. Das ist das Netzwerk, wo wir uns noch am wohlsten fühlen. Wir sind aber natürlich auch zu finden bei Instagram, auf der Homepage heldenstadt.de. Ihr findet uns bei Apple Podcasts, Google Podcasts, bei Amazon Music Podcasts. Und wir würden uns, wenn ihr so lieb seid, über eine Empfehlung in eurem Freundeskreis und vielleicht das ein oder andere Sternchen einer positiven Bewertung sehr freuen. Das hilft uns enorm weiter in der Bekanntheit.
Daniel, es war mir eine innere
City-Tunnel-Durchfahrt mit einer S-Bahn bis direkt an die Lichtung, von der aus man diesen kleinen wunderbaren Waldweg an Guidos Hütte laufen kann.
Zu meiner Blockhütte.
Und dann komme ich vorbei und dann trinken wir Glühwein.
Ah, Kontaktbeschränkung.
Mit Maske. Aus Moppitasten.
Jawohl, die Moppitasten. Demnächst im Onlineshop.
Yay. Tschüss.
Tschüss. Sanften Verlauf.